als ich im September meine Neffen samt Sohn vom Hamburger Flughafen abholen wollte, hatte ich die Befürchtung, dass wenn ich in dem großen Parkhaus, in einem der großen Parkhäuser parke, ich das Auto nicht wiederfinden würde. Das ist alles so groß da. Und ich bin nicht gut im Orientieren und das ist schon übertrieben oder untertrieben. Also ich bin schlecht da drin. Das Problem ist immer, es sieht alles so anders aus auf dem Rückweg als auf dem Hinweg. Und dann habe ich gedacht, bin ich schlau? Mache ich Fotos, wie das aussieht, wenn ich mich umdrehe. Ja, die Fotos haben mir letztlich nicht geholfen, aber dass ich geguckt habe, die waren nämlich unscharf, aber dass ich mich immer wieder umgedreht habe auf diesem kurzen Weg und geguckt habe, wie sieht das wahrscheinlich aus, wenn ich wiederkomme. Aber die Reihenfolge ist anders. Also das war schon echt schwer. Ich habe es geschafft. Ich bin ja hier und das Auto habe ich wieder gefunden und alles hat gut geklappt. Aber vorher diese andere Perspektive einzunehmen, mich umzudrehen, das hat mir geholfen. Das war nicht nur gut, das war sozusagen meine Rettung. Warum erzähle ich das? Als Einstieg zum Thema Umkehr und Perspektivwechsel. Darum geht es heute. Im Predigttext geht es um einen Menschen, der wichtig ist im Adventsgeschehen und auch danach, aber insofern eine Randfigur ist, dass er im Krippengeschehen überhaupt nicht vorkommt. Ich schätze mal, dass 90% der deutschen Bevölkerung nicht wissen, wer das ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass er zum Beispiel da nicht zu finden ist, weil er erst 3 Monate alt ist, als die Hauptfigur des ganzen Geschehens, sein Cousin Jesus, geboren wird. Im Advent taucht dieser Mensch im Mutterleib auf, also noch gar nicht geboren. Also er taucht nicht wirklich auf, aber er ist schon da. Elisabeth, seine Mutter, wird von ihrer Nichte Maria, die ebenfalls schwanger ist, besucht. Und Elisabeth, die Mutter dieses Menschen, die versteht, dass in dieser Begegnung etwas Besonderes passiert. Sie versteht, dass das Kind von Maria, von ihrer Nichte, das auch noch im Mutterleib ist und nicht geboren, dass das besonders ist. Sie spricht von ihm als Herr, als mein Herr. Und es scheint, als würde selbst ihr ungeborenes Baby das spüren, dass das andere Baby besonders ist. Denn sie sagt zu Maria, also Elisabeth zu Maria, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Also irgendwas ist da passiert. Man kann natürlich auch sagen, ja, Kinder bewegen sich im Mutterleib, das ist völlig normal, das muss man jetzt nicht geistlich überhöhen. Aber es wurde so gedeutet und so nehme ich das. Johannes der Täufer meldet sich im Mutterleib zu Wort, zu Bein oder wie immer man das ausdrücken möchte. Er meldet sich. Und als er dann geboren wird, merken auch die Menschen drumherum, dass er irgendwie besonders ist. Denn nach seiner Geburt heißt es, alle, die davon hörten, wurden nachdenklich und fragten sich, was wird wohl aus diesem Kind einmal werden? Denn es war offensichtlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Was für ein schönes Zitat, die Hand des Herrn war mit diesem Kind. Man merkt, dass Gott da besonders eingegriffen hat. Der Vater Zacharias, der wusste das bereits vor der Geburt seines Kindes. Ein Engel hatte ihm das gesagt. Und diesen Abschnitt möchte ich euch gerne mal vorlesen. Der steht in... Das stimmt nicht. Lukas 1? Johannes. Ach, ich bin ein bisschen durcheinander. Entschuldigung. Der steht im Neuen Testament in einem der Evangelien. Ich glaube, ich habe mir was Falsches aufgeschrieben. Ich lese den Text einfach vor. Ihr könnt ja zuhören. Dieses Kind, dieser Sohn, über ihn heißt es, denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden, und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach dem richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Lukas 1 müsste das sein. Das ist alles doch richtig, Lukas 1. Die Überschrift, die über dem Leben von Johannes dem Täufer steht, das sind diese Verse, sein Lebensmotto. Er hat eine Aufgabe. Und wenn wir jetzt sozusagen ungefähr 30 Jahre vorspulen, dann lesen wir in Lukas 3, wie sich das umsetzt. Was macht Johannes der Täufer aus diesen Worten der Verheißung? Und da heißt es in Lukas 3, Johannes durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holprige eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Die Menschen kamen in großer Zahl zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Früchte, die zeigen, dass es mit eurer Umkehr ernst ist. Und denkt nicht im Stillen, wir haben ja Abraham zum Vater. Liebe Gemeinde, ich wundere mich ein bisschen, dass so viele Menschen zu Johannes dem Täufer kommen, um ihn predigen zu hören. Weil er ist schon ziemlich deutlich und ein bisschen krass. Er nimmt kein Blatt vor den Mund und mahnt und kritisiert die Menschen und ihren Lebensstil. Er geht scharf mit ihnen ins Gericht. Er mahnt sie, ihren Lebenswandel zu ändern, abzulassen vom Bösen und anders, besser zu leben, den Geboten Gottes gemäß. So nach dem Motto, ihr könnt nicht fromm daherreden, aber mit allem so weitermachen wie bisher. Es muss sich etwas ändern, ganz praktisch, in eurem Leben. Eure Perspektive muss sich ändern. Es geht darum, ungute Denkstrukturen und Verhaltensweisen abzulegen, sich von dem zu lösen, was einen selber und andere am Leben hindert. Und die Leute wollen das hören. Die wollen das hören und er wird tatsächlich ja ganz konkret gefragt, was sollen wir denn jetzt machen? Sag doch mal ein paar Beispiele. Und Johannes sagt Beispiele. Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen, und sie fragten, Meister, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Und wir, fragten einige Soldaten, was sollen wir denn tun? Er antwortete, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Johannes spricht ganz praktisch über das menschliche Miteinander, Stichwort teilen. Wer viel hat, der teile, der behalte nicht alles für sich. Johannes fordert auf, ändert eure Blickrichtung. Guckt nicht nur auf euch, guckt auch nicht nur auf die, die mehr haben, und versucht auch nicht dem nachzueifern, genauso viel zu haben oder mehr zu haben als die, die schon mehr haben, sondern nehmt eine neue Perspektive ein und guckt mal auf den, der weniger hat. Und guckt mal, ob das nicht was mit euch macht. Ein neuer Blickwinkel, eine neue Perspektive. Und Johannes spricht von Verantwortung im Beruf. Von der Verantwortung, die eine gewisse soziale Stellung mit sich bringt. Und er sagt, nutzt eure Position nicht zu eurem Vorteil aus. Nutzt eure Macht nicht aus, damit es euch gut geht, sondern seid gerecht. Gebt euch doch einfach mal mit dem zufrieden, was ihr habt. Also Johannes sagt hier ganz konkrete Beispiele für seine Landsleute und Zeitgenossen, Beispiele, wie sie in ihrem Leben praktisch diese Umkehr zeigen können. Das ist natürlich keine vollständige Liste dessen, was man machen kann. Das geht auch gar nicht, denn erstens haben wir natürlich heute ganz andere Themen, die man damals noch nicht kannte. Versicherungsangaben zum Beispiel, da kann man ordentlich schön ungerecht sein und betrügen. Das konnte Johannes hier schlecht anführen für uns schon mal. Und zweitens, es gibt einfach keine Liste mit Verhaltensmaßnahmen. So nach dem Motto, wenn wir die abgearbeitet haben, haben wir alles getan und dann ist gut. Nein, das Leben ist ständig voller neuer Herausforderungen, voller neuer Situationen, in denen wir dann ganz konkret überlegen müssen, was heißt denn das jetzt? In dieser Situation umzukehren, nach Gottes Geboten zu leben. Wie verhalte ich mich jetzt? Wie setze ich in dieser Situation den Willen Gottes um? Das kann sogar in ähnlichen Situationen völlig unterschiedlich aussehen. Das kann jetzt so sein und in einer anderen Situation, die ähnlich ist, bei jemand anderen ganz anders. Wir sind immer wieder aufgefordert, darüber nachzudenken und zu gucken, wie setzen wir Gottes Willen hier um? Wie setzen wir Gottes Werte um, kein Unrecht zu tun oder uns sogar gegen Unrecht einzusetzen? Wie setzen wir das um, nicht maßlos zu sein? Das wird beim Essen morgen wahrscheinlich schwer oder am ersten Weihnachtsfeiertag. Aber das ist wahrscheinlich auch gar nicht gemeint, sondern dieses immer mehr haben wollen. Wie setzen wir es um, nicht geizig, sondern großzügig zu sein? Wie setzen wir das in einer konkreten Situation um, barmherzig zu sein und den Menschen zugewandt? Es geht darum, die Menschen und Gottes Weg für die Menschen in den Blick zu bekommen, diesen Perspektivwechsel hinzubekommen. Ändert eure Perspektive. Seht das Ganze mal aus Gottes Sicht. Seht diesen einen Menschen mal aus Gottes Perspektive. Seht mal das Verhalten, das dich so nervt an diesem Menschen, aus der Perspektive Gottes, der diesen Menschen liebt. Ich muss zugeben, dass ich diese Perspektive manchmal oft, ich kann da keine Zahlen nennen, dass ich sie nicht immer habe, dass ich das manchmal vergesse, dass ich das manchmal aus dem Auge verliere, Menschen aus der Perspektive Gottes zu sehen. Ohne dass ich das will, das ist keine Entscheidung. Das passiert und doch ist es natürlich meine Verantwortung. Ich will das immer mehr lernen, Menschen mit den Augen Gottes zu sehen. Einen Menschen so sehen, wie Gott ihn wahrscheinlich sieht. Und entdecken, was sieht Gott in diesem Menschen? Und mich nicht mit dem zufrieden geben, was so als erstes ins Auge springt. Das sind ja manchmal Dinge, die diesen Menschen gar nicht ausmachen, die ihn reduzieren. Das ist der immer zu spät kommt, der eine große Klappe hat oder der, ach was auch immer. Liebe Gemeinde, Johannes sagt hier, wir können nicht davon sprechen, dass wir Gottes Liebe für uns erkannt haben und dass wir sie erlebt haben und gleichzeitig unbarmherzig oder gleichgültig sein gegenüber einem anderen Menschen. Das passt nicht zusammen. Wir können nicht davon reden, dass Gott in unserem Leben Herr ist und gleichzeitig ungeduldig und selbstgerecht sein. Oder gierig oder neidisch. Oder wir können nicht von Gottes Gerechtigkeit sprechen und gleichzeitig die Versicherung betrügen, weil das ja so bequem ist und das machen ja auch alle. Und das ist ja auch fast die Wahrheit. Wir alle brauchen immer wieder Umkehr, einen Perspektivwechsel. Und das betrifft zu diesem Zeitpunkt, in diesem Moment sicher unterschiedliche Lebensthemen bei uns, unterschiedliche Lebensbereiche. Johannes erwähnt hier drei Lebensbereiche. Er spricht von der Hinwendung zu Gott, von der Hinwendung der Generationen untereinander und im Lutherdeutsch heißt es als drittens von der Hinwendung zur Klugheit der Gerechten. Diese drei Stichworte möchte ich mit euch mal ganz kurz angucken. Die Hinwendung zu Gott. Das ist unsere Grundlage des Lebens, des Glaubens. Gott liebt uns. Und die Überzeugung, dass es sein größter Wunsch ist, uns Menschen in seiner Nähe zu haben. Dafür hat er alles getan. Dafür hat er seinen Sohn Jesus in diese Welt gesandt. Dazu hat er ihn geopfert. Er hat alles gegeben, sein Leben, damit wir Leben haben können. Gott selbst wird Mensch. Und weil das passiert ist, können wir uns überhaupt Gott zuwenden. Und vielleicht ist jetzt genau der Zeitpunkt für dich, dich wieder Gott neu zuzuwenden, umzukehren, wenn du Gott aus dem Auge verloren hast. Die Hinwendung der Generation zueinander. Es gibt, seit es Menschen gibt, Konflikte zwischen Jung und Alt. Das ist keine moderne Erfindung. Und es gibt einen schönen Spruch, der das gut beschreibt. Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Das ist 2500 Jahre alt, dieser Spruch. Klingt wie heute, so ein bisschen, bis auf das mit den Beinen. Aber ne, also es hat sich nicht so viel geändert. Dieser Stress zwischen den Generationen, der liegt im Menschsein. Und andersrum ist es sicher nicht viel anders. Also die Perspektive von jungen auf alte Menschen. Es geht darum, dass wir einander zuwenden. Hinwendung der Generationen zueinander. Ein Perspektivwechsel. Es geht um Zuhören, um Respekt. Es geht darum, einander wahrzunehmen, einander ernst zu nehmen und einander anzunehmen. Da ist noch Luft nach oben, da bin ich sicher. Und da ist Umkehr nötig. Und das Gute ist, das ist auch möglich. Und vielleicht ist jetzt genau für dich der Zeitpunkt, dich einer anderen Generation mal wieder neu zuzuwenden. Und das geht ganz einfach. Lass dir einfach mal von einem Menschen einer anderen Generation etwas aus ihrem Leben erzählen. Bei einer Tasse Tee. Oder wobei auch immer. Drittens, die Hinwendung zur Klugheit der Gerechten. Ungerechtigkeit ist etwas, das ständig um uns ist. Entweder erleben wir es an uns oder an Menschen, die in unserer Nähe sind. Oder wir sehen Fernsehen, Nachrichten und da erschlägt es uns ja fast, die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Die alten Propheten kritisieren genau oft das, dass das Volk soziale Ungerechtigkeit einfach hinnimmt und nichts dagegen tut, dass es fromm redet, aber nicht handelt. Ein Kollege von mir sagte, dass mal so Gott will, dass es gerecht zugeht und jeder, auch wirklich jeder Mensch, zu seinem Lebensrecht kommt. Da ist auch noch Luft nach oben. Wir müssen nicht die Welt retten, das können wir auch gar nicht. Aber wir können ein Stück der Gerechtigkeit Gottes erlebbar machen, indem wir gucken, dass wir in einem kleinen Part unseres Lebens für Gerechtigkeit sorgen. Und vielleicht ist jetzt genau der Zeitpunkt, für dich eine kleine Ungerechtigkeit anzugehen, die dir im Alltag begegnet. Wir können damit zeigen, dass Gott jetzt schon Menschen und diese Welt verändert. Dass da jetzt schon was passiert. Denn das ist das, was ja Johannes ankündigt, was Jesus ja auch selber sagt. Jesus sagt später dann, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und er sagt dann, mit mir Jesus, der ich hier stehe, ist das Reich Gottes da. Und er sagt, da wo Dinge passieren, die Gott loben und die Menschen helfen, da ist Reich Gottes. Johannes sagt hier im Prinzip, wir sind dem Bösen nicht hilflos ausgeliefert. Das ist manchmal auch eine Falle, zu sagen, wir können ja doch nichts ändern und das ist gar nicht unsere Aufgabe. Eines Tages wird Gott kommen und dann wird alles gerecht. Ja, nein. Wir haben auch jetzt schon die Aufgabe, uns einzumischen in diese Welt. Wir können das Gute, das wir mit Gott erleben, in diese Welt hineinbringen. Und ich würde das gar nicht so sehr als Aufgabe sehen, sondern als Möglichkeit, dass wir das erleben, was dann passiert, was Gott dann macht. Und wie ein Mensch strahlt, wenn er auch Gutes von Gott erlebt. Gott gibt uns die Chance auf einen Perspektivwechsel. Wir können Neues entdecken, wir können eine neue Sicht gewinnen. Und so selber immer wieder neu erleben, ja, Gott handelt tatsächlich. Das ist nicht nur eine Theorie im Kopf, die ich einfach mal glaube, sondern das passiert. Das passiert in meinem Leben und in dieser Welt. Liebe Gemeinde, Umkehr und Perspektivwechsel, Buße, sagt die Bibel auch dazu, die fängt allerdings erstmal innen an. Und zwar, sie fängt da an, wo wir uns der Liebe Gottes erstmal aussetzen. Sie fängt nicht mit dem Handeln an. Sie fängt da an, wo wir uns ganz persönlich der Liebe Gottes wieder aussetzen und sie in unser Herz lassen, Gott in unser Herz lassen. Und dann geht sie uns als ganzen Menschen an, nicht nur einzelne Teilbereiche. Kein Lebensbereich ist ausgenommen. Immer wieder dürfen, müssen wir Gott in unser Leben bringen und ihn draufschauen lassen. Und immer wieder neu können wir im Licht seiner Liebe fragen, sind meine Überzeugungen, meine Gedanken, meine Taten im Willen Gottes oder muss ich mich umwenden? Und das Gute ist, wir können uns umwenden, wir können umkehren, uns Gott wieder neu hinwenden. Wir können loslassen, eine Überzeugung, eine Verletzung, einen Gedanken, der uns oder andere am Leben hindert. Das ist möglich. Und dann können wir neu weitermachen. Ich würde Umkehr gar nicht so sehr als eine Forderung Gottes darstellen, auch wenn Johannes das hier sehr fordernd sagt. Jesus lebt das ja mehr einladend als fordernd. Umkehr ist die Chance, dass wir uns immer wieder neu ausrichten auf die Mitte, auf das, was wesentlich ist, auf Jesus, auf Gott, auf den Heiligen Geist und auf den anderen und auf die Gerechtigkeit. Das ist sicher nicht immer bequem, aber ich glaube, dann erleben wir Reich Gottes. Dann reden wir nicht nur davon, sondern dann erleben wir, dass Gott uns anrührt, dass Gott uns mit seinem Geist aufmerksam macht auf Dinge, die nicht stimmig sind, und dann können wir die ändern und dann ist Reich Gottes da. Und das ist Advent. Amen. Lasst uns